Hallo zu München persönlich, dem Podcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Dorine Hofmann und für diesen Podcast fahre ich mit interessanten Persönlichkeiten quer durch die Stadt. Mein Gast heute ist Andreas Beck, der als Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels in einer Münchner Institution das Sagen hat. Im Residenztheater. Andreas Beck ist im September 2019 von Basel nach München gekommen. Wir treffen uns im Herzen der Stadt, vor dem Theater, in dem Andreas Beck täglich seine Kreativität auslebt. Wohin München an San Francisco oder Sydney erinnert, wohin er Schauspieler ausführt, die er unbedingt in die Stadt locken will und wo ein perfekter Münchentag für ihn ausklingt. Darüber und über vieles mehr sprechen wir in der nächsten halben Stunde. Wir sind hier am Max-Josef-Platz. Wir sitzen in einer Rikscha. Hinter uns sitzt Simon, den wir gewinnen konnten, uns heute eine kurze Runde durch München zu fahren. Herr Beck, wir stehen vor dem Bayerischen Staatsschauspiel. Sie sind Intendant hier seit der Spielzeit 2019-2020. Schauen Sie dahin und denken, das ist mein Theater?
Ich war ja schon mal an diesem Haus engagiert als Dramaturg. Und ich weiß noch, dass irgendwann bin ich hier über diesen Max-Josefs-Platz zum Theater gegangen, also damals als Dramaturg. Und da lag so Müll rum und den habe ich angefangen aufzuheben. Und da dachte ich mir, ach, das ist ein gutes Zeichen, ich identifiziere mich mit dem Ort. Ja, also man muss das Haus, man muss den Ort, also das Theater als Ort, aber auch das Umfeld, muss man schon lieben für die Zeit, in der man dieses Haus anvertraut bekommt. Und man muss eine emotionale Bindung dazu entwickeln. Und insofern ist der Satz, es ist mein Theater, natürlich kein Besitzanspruch, aber tatsächlich so etwas wie, das ist der Ort, der mir anvertraut ist, der ist wichtig.
Die wunderbare Rikscha-Idee war Ihre Idee. Sind Sie ein großer Fahrradfahrer oder eher ein Rikscha-Fahrer?
Ich bin weder das eine noch das andere. Die Fahrt tatsächlich sollte ja öffentlich sein und ich bin gerade irgendwie aufgrund von verschiedensten Baumaßnahmen öffentlich sehr abgeschnitten. Das heißt, ich bin gerade eigentlich, wenn ein passionierter Scooterfahrer, weil die dann irgendwie wirklich sich tatsächlich vor meiner Tür befinden.
Bei den Scootern.
Aber das konnten wir nicht zusammen machen.
Das ist richtig, ja. Bei den Scootern gibt es ja unterschiedliche Fahrer. Da gibt es die mit dem Helm losziehen und auf Sicherheitsbedacht sind. Es gibt eher die wilden Freiheitstypen. In welche Kategorie fallen Sie?
Also ich trage jedenfalls keinen Helm.
Okay, wir werden jetzt aufbrechen von Ihrem Theater über die Maximilianstraße. Wenn man hier jeden Tag in das Herz der Stadt kommt, an seinen Arbeitsplatz, wie erlebt man das dann hier, diese Umgebung, die ja doch ein sehr spezielles Stück München ist?
Ja, das muss man unbedingt festhalten. Also die Maximilianstraße ist nicht München. Das ist auch immer etwas, was ich Menschen, KünstlerInnen erkläre, die zum ersten Mal in der Stadt sind oder zu München auch keine, ich sag jetzt mal, ausschweifende Beziehung haben. Das ist nicht repräsentativ, sondern das ist ein Teil dieser Stadt. Den darf man nicht überbewerten, man darf ihn aber auch natürlich nicht, es gibt ja ein Stück von Elfriede Jelinek über genau diese Straße, also man darf das auch natürlich nicht irgendwie nivellieren wollen. Also es ist tatsächlich, ja, wie soll ich sagen, sehr besonders hier. Ich liebe aber den Max-Josef-Platz und ich liebe vor allen Dingen den Blick von dem Wintergarten, von der schönen Aussicht in die Stadt. Das ist tatsächlich so, ja, da sieht man auf das Gute, auf das bürgerliche München, das auch tatsächlich großer Teil der BesucherInnen dieses Theaters darstellt.
Wo gehen Sie denn mit KünstlerInnen hin, wenn Sie ihnen sozusagen das typische München zeigen wollen aus Ihrer Sicht oder ihnen vielleicht auch Lust machen wollen auf diese Stadt?
Also ich glaube, ganz wichtig ist, finde ich, immer so einen Biergartenbesuch. Also Biergärten gibt es ja überall, aber ich glaube, dass die Münchner Biergärten schon nochmal, nicht nur, weil sie die ursprüngliche Idee dieses ganzen Unternehmens sind, die haben eine besondere Ausstrahlung. Also Stefan Bachmann kommt demnächst zu mir und hat sich das sogar sehr ausdrücklich gewünscht, nochmal so München über so einen Biergarten zu erleben. Ich glaube, das ist ein guter Ort. Ich gehe gerne mit den KollegInnen auch irgendwie ins Museum, also in die Pinakotheken oder ins Haus der Kunst. Auch irgendwie halt, um sozusagen den Weg dorthin irgendwie immer zu einem Gespräch. Ich finde immer Gespräche im Sitzen etwas schwierig. Apropos, wir sitzen. Aber wir fahren.
Ja. Die Maximilianstraße steht ja auch für zwei Kulturpole. Kammerspiele und das Residenztheater. Wie erleben Sie denn diese beiden Pole? Und gibt es da ein Spannungsverhältnis, eine Anziehungskraft?
Na, ich glaube, es ist tatsächlich so, dass selten zwei Theater, die eine kulturhistorisch völlig andere, also völlig andere Voraussetzungen haben, so dicht beieinander liegen und eben halt auch so einen Magnetismus tatsächlich auslösen. Es gibt ja so passionierte Residenztheater, ResigeherInnen, genauso wie es passionierte Kammerspiel-BesucherInnen gibt. Tatsächlich, glaube ich, liegt die Spannung in genau dieser Nähe. Also genau diese Nähe ist toll. Und ich muss tatsächlich sagen, dass ich, als ich nach München kam, erst öfters in die Kammerspiele gegangen bin und erst später ins Resi. Ja, und ich glaube irgendwie, es gibt auch, ich merke das ja immer wieder bei den BesucherInnen bei uns, irgendwie, es gibt da so ein durchaus, man guckt dort wie hier, also ich, das ist doch super, ja.
Als Sie nach München gekommen sind, ist ein Stichwort, Sie sind ja jetzt nicht zum ersten Mal in der Stadt. Sie haben hier zu Ende studiert.
Ja, das möchte ich betonen.
In den 90er Jahren. Wie ist München damals gewesen? Welche Orte haben Sie damals für sich erobert? Und wie schauen Sie heute auf diese Zeit zurück?
Naja, 86 bin ich in die Stadt gekommen. 86, das war ja noch die alte Bundesrepublik. Da gab es zwei Pole. Da ging man entweder in den Süden nach München oder nach Hamburg. Ich bin durch das Studium nach München gekommen. Ich habe tatsächlich diese Stadt eigentlich erstmal, ich sage es ganz offen, so ein bisschen kritisch beäugt. Ich möchte nicht sagen, dass es nicht mein Lieblingsort oder mein Lieblingsstudienziel war. Aber dann war das wirklich so, dass das sukzessive mich wirklich gefangen genommen hat. Und ich könnte sogar sagen, dass also durch München, durch den Süden, bin ich überhaupt ein südlicherer Mensch geworden, vielleicht sogar ein mediterranerer. Ich habe dann später in Italien studiert. Ich bin jetzt habe ein Zuhause in Griechenland. Das, glaube ich, hätte ich nicht gehabt, wäre ich nicht nach München gekommen. Also München war für mich so tatsächlich das Tor zu einem anderen mir selbst. Und wie habe ich die Stadt damals erlebt? Damals war sie für mich, glaube ich, größer und pulsierender, aber ich war natürlich auch jünger. Und jetzt erlebe ich sie tatsächlich weniger gemütlich, internationaler. Manchmal, aber das ist, finde ich, insgesamt so ein deutsches Phänomen, neigen wir zu einem bisschen bräsigen, wir sind ja schon Wehrtum. Das finde ich ein bisschen unangebracht, weil es gibt sehr viele Dinge, da sind wir gar nicht gut. Und auch in München kann man an der einen oder anderen Stelle noch nachlegen. Wow, wie sieht das hier durch? Diese Lücken fahren, das ist ja irre.
Beeindruckend, ja. Wo können wir in München noch nachlegen? Wo muss München aufpassen?
Ich finde, wir könnten zum Beispiel, was die internationale, also international als Kulturstandort müssen wir ein bisschen uns neu definieren. Also ich finde, wir ruhen uns etwas zu sehr auf dem auf, was München war, nämlich die Kunst- und Kulturstadt, der Pinakotheken, der Sammlungen, der Theater, der Opernhäuser, der Orchester. Aber wir müssen natürlich auch gucken, das darf ja nicht alles irgendwie so eine Stadt der Reichen, Schönen und Betuchten werden. So eine Art irgendwie, man möchte mal sagen, betuchten Görlitz, ja, irgendwie, wo irgendwie nur noch Menschen mit einem bestimmten Portemonnaie leben können oder auch sich aufhalten dürfen. Wir müssen attraktiver werden für junge KünstlerInnen. Wir müssen Angebote machen, dass diese Stadt mehr oder wieder mehr pulsiert. Da gibt es ganz gute Beispiele und wir müssen auch gucken, welche Entscheidungen, also welche Kunst und Kultur wollen wir in 10, 20 Jahren auch in dieser Stadt sehr deutlich vertreten wissen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig.
Wir haben inzwischen den Marstall passiert. Der steht ja auf der einen Seite für Möglichkeiten und auf der anderen Seite, glaube ich, auch dafür, was man auch noch tun müsste. Oder wie erleben Sie das? Ist das ein symbolischer Ort?
Naja, der Marstall ist erstmal einer der schönsten Theaterräume überhaupt im deutschsprachigen Raum. Das muss man wirklich mal sagen. Nicht, weil man so sehr den Marstall, also die ehemaligen Stallungen da drin noch bemerkt, sondern tatsächlich den Jazzclub der Amerikaner nach dem Krieg, der dort war. Also mit diesen Brickstones und so weiter ist das wirklich ein ganz besonderer Ort, finde ich. Besonders ist auch diese Kubatur, also dass das praktisch so ein großer Würfel ist, also Höhe, Breite, Länge, alles das irgendwie halt macht so eine ganz besondere Atmosphäre. Der Zustand dieses Glänzebaus ist furchtbar, weil es zerreißt ihn im wahrsten Sinne des Wortes und da muss dringend irgendwie gehandelt werden, aber das ist jetzt wieder unter dem vielleicht Prädikat bräsig zu verbuchen, das dauert. Ja. Es hat aber auch verschiedene Gründe. Wir haben oben die Werkstätten im Marstall und die Werkstätten, die werden seit Jahrzehnten schon, wird ihnen versprochen, dass sie ausgelagert werden. Jetzt sind wir relativ weit für ein neues Proben- und Werkstättenzentrum, aber es steht noch nicht. Wenn das steht, kann man den Marstall renovieren und so weiter und so fort. Also vieles hängt von vielem ab und dieses, ja, wie soll ich sagen, ich möchte das nicht Versäumnisse nennen, aber es gibt dringendsten Handlungsbedarf, ja. Und das zeigt auch so ein bisschen, dass sich München nicht nur eben halt der Zukunft, also neuen Projekten zuwenden sollte, sondern auch ein bisschen die Substanz, die muss natürlich erhalten werden. Also weil was wäre München, wenn es das irgendwie vernachlässigte?
Die Situation im Marstall war ja schon so, als Sie hier hingekommen sind. Sie haben das auch thematisiert, soweit ich weiß, bei Ihrem Kommen.
Immer wieder, ja.
Sind Sie da, wir haben gerade die Staatskanzlei gesehen, ein bisschen enttäuscht von der politischen Unterstützung?
Ich sag mal so, ich bin ein bisschen nicht enttäuscht, ich bin offen gestanden verwundert, wie lange bestimmte politische Prozesse oder anders gesprochen dringende Entscheidungen bedürfen. Und da bin ich nach irgendwie 18 oder knapp 19 Jahren, die ich nicht in Deutschland verbracht habe, wirklich etwas überrascht, dass das so zart ist. Also dass das wirklich, das kann doch nicht sein, dass wir die Dinge erst fast verkommen lassen, bevor wir irgendwie wirklich, also bevor der TÜV sie schließt, so ungefähr irgendwie halt, dann fangen wir an, irgendwie die Ärmel hochzukrempeln. Das finde ich, also muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich ein bisschen schockiert. Ja. War uns das wirklich das ausgeglichene Budget, die sogenannte schwarze Null wert? Ich finde irgendwie, da muss man jetzt ein bisschen aufpassen, dass uns das nicht so aus der Hand gleitet.
Wie ist denn generell so die Beziehung, Ihre Beziehung zur Staatsmacht? Auf der einen Seite sind Sie ja der Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels.
Ich bin sogar genau genommen Staatsintendant.
Staatsintendant.
So heißt das.
Und auf der anderen Seite ist ja der künstlerische Anspruch sicherlich auch der, dass man sich doch immer wieder kritisch auch mit den Oberen, den Machthabern
unbedingt
auseinandersetzt. Wie navigieren Sie durch dieses Spannungsfeld ganz persönlich?
Tatsächlich gibt es irgendwie qua der bayerischen Verfassung und der Situation, in dem sich das Bayerische Staatsschauspiel befindet, auch eine wirklich, man muss sagen, ganz kluge Geschichte. Also auf der einen Seite, eben weil ich Staatsintendant bin, bin ich relativ unabhängig. Unabhängig im Sinne von, natürlich bin ich Rechenschaft, muss ich auch meine Rechenschaften ablegen, aber es gibt tatsächlich, also das Gebot der Kunstfreiheit oder der sogenannten Einflussnahme ist doch, wird sehr, man möchte das mal sagen, genauso deutlich ausgeübt. Hui, jetzt geht's aber hier
scharf links.
Scharf links, ja. Wir sehen das jetzt nicht nur politisch, sondern wirklich lokal. Nein, also ich glaube, die Situation, in der sich das Staatsschauspiel da befindet, ist ehrlich gesagt ganz toll. Also weil das hat ja nicht so bestimmte neoliberale Schritte gemacht. Es wurde keine GmbH, es wurde irgendwie keine Genossenschaft. Und das Mitreden oder anders gesprochen, die Einflussnahme bleibt so ein bisschen bei der Kunst selber. Und das ist tatsächlich gut. Wie ist mein Verhältnis? Kritisch natürlich. Erstmal kritisch wie jeder Bürger irgendwie. Immer zu jeden Formen von Machtausübung sich verhalten wollte. Ich selber zu der mir verliehenen oder verordneten Macht muss mich auch immer wieder kritisch dazu positionieren. Es gibt aber etwas anderes, was mich tatsächlich immer schon ein bisschen gestört hat. Das ist so, wie von Weizsäcker mal sagte, der Begriff der Subvention. Ja? Also niemand sagt, wir subventionieren die Polizei. Niemand sagt, wir subventionieren die Bildung. Wir subventionieren die Universitäten. Aber bei der Kunst und Kultur wird immer von Subventionen gesprochen. Das ist tatsächlich so, da gibt man immer, das gibt man so, ja. Das leistet man sich nicht oder das ist nicht Teil einer Allgemeinheit, sondern das ist so fast so, man möchte sagen, so eine Apanage, die da so ausgeteilt wird und die auch immer so ein bisschen deutlich macht, wie die Abhängigkeiten sind oder anders gesprochen, dass man sich auch immer wieder überlegen könnte, sie nicht mehr zu vergeben. Und das finde ich tatsächlich etwas, ich glaube, Richard von Weizsäcker hat das in einer sehr schönen Rede mal gesagt, warum subventionieren wir Kunst, warum ist sie nicht eigentlich Teil unseres Haushaltes?
Sie ist auf jeden Fall zentraler Teil Ihres Lebens natürlich. Wir sind inzwischen im Englischen Garten angekommen. Wie stehen Sie zur Gartenbaukunst? Gefällt also Ihnen?
Ich persönlich habe keinen grünen Gaumen, das sage ich mal gleich. Ich habe auch keinen Garten und möchte auch keinen. Auch diese Schrebergarten und Bionaden-Biedermeier-Romantik ist mir wirklich, ich bin wirklich ein Städter. Aber ich mag natürlich tatsächlich das Grün und die Natur und ich mag es auch irgendwie, nicht nur, weil ich einen Hund habe, ich mag es, dass ich in München immer wieder sofort im Grünen oder in grünen Oasen bin. Den Eisbach allerdings verbinde ich natürlich ganz deutlich mit meinem Studium, weil da irgendwie sind wir wirklich zwischen Vorlesungen immer nackig schwimmen gegangen und das fand ich damals wirklich groß. Das war für mich so San Francisco, ja, also fast hippieske Geschmeidigkeit im Englischen Garten.
Auf Ihren Hund wollte ich auch noch zu sprechen kommen. Das ist noch der Mops, Oscar.
Ja, das ist immer noch Oscar, der Mops, der jetzt wirklich alt wird und auch schon ist, der mit mir durch viele Stationen, durch dick und dünn, möchte man sagen, gegangen ist. Ja.
Wie sind Sie auf den Hund oder genauer auf den Mops gekommen?
Einen Mops gab es immer in unserer Familie irgendwo und deswegen war der Mops, lag der so ein bisschen auf der Hand, aber ich habe mich natürlich auch ein bisschen gegen Traditionen, wehre ich mich ja auch immer wieder. Ich habe das natürlich noch lange überlegt. Für den Mops spricht, dass man mit ihm irgendwie lange spazieren gehen kann. Also wir haben lange Wanderungen gemacht, aber man muss es nicht. Ja? Also es ist ein tatsächlicher Begleit- und Stadthund und der ist und es ist ein Theaterhund. Sie wissen ja vielleicht, dass der Mops im Französischen und im Italienischen Carlino oder Carlin heißt. Und das liegt daran, den Namen vergesse ich immer, aber es gab einen Commedia dell'arte-Darsteller, der hieß eben Carlo. Den Namen fällt mir jetzt nicht ein. Und dieser Carlo nahm immer diesen Mops mit auf die Bühne und deswegen hieß er immer halt der kleine Karl, also Carlino. Ja, also es ist also ein durch und durch Theater, man möchte mal sagen, also er inkarniert Theater und das bemerke ich auch jeden Tag, er bellt an den richtigen Stellen.
Ist München eine gute Hundestadt?
Ja, das Zamperl hat doch hier Tradition.
Und für andere Hundebesitzer geheime Orte? Besonders gute Hundeort?
Also die kenne ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich gehe dahin, wo alle sind. Also wahrscheinlich sind die geheimen Orte längst öffentliche Orte.
Wir sind ungefähr bei der Hälfte der Strecke. Zeit für einige kurze Fragen, kurze Antworten. Herr Beck, Ihr idealer Münchentag?
Mein idealer Münchentag beginnt damit, dass ich, wir haben Sommer, dass ich morgens schwimmen gehen kann. Also entweder im Prinze, das macht an verschiedenen Tagen, also Dienstags und Donnerstags um 7 auf, dann kann ich da hingehen. Oder ich raffe mich tatsächlich auf und fahre zum Veringer See morgens und schwimme da einmal um die FKK-Insel.
Haben Sie das Schwimmen immer schon für sich entdeckt oder war das auch?
Tatsächlich macht mich Schwimmen nicht glücklich, sondern es gibt so ein bestimmter Schwimmbadgeruch oder so ein Seegeruch oder natürlich Meergeruch. Und wenn ich den morgens schon irgendwie so in der Nase habe, dann das ist so ein Gefühl von Freiheit.
Ihr Lieblingsort in dieser Stadt?
Da gibt es viele, aber wenn ich nicht im Theater bin oder wenn es nicht ein Theater sein soll, dann wäre es wahrscheinlich die Goldene Bar im Haus der Kunst. Erstens, weil ich das Haus der Kunst mag und Andrea Lissoni. Und zweitens, weil ich diesen Ort einfach schön finde mit dem Blick ins Grüne und es gibt einen sehr guten Pastrami-Sandwich.
Ich weiß nicht, ob die nächste Frage damit dann schon beantwortet ist. Das wäre nämlich nach dem Lieblingslokal, dem aktuellen.
Lieblingslokal, warten Sie, lassen Sie mich überlegen. tatsächlich finde ich ja gerade nach der Krise verhält sich der Theaterbesucher ein bisschen so, wie wir uns als Lokalbesucher verhalten oder ich mich manchmal als Lokalbesucher verhalte. Wenn ich italienisch essen gehe, esse ich immer beim Italiener dasselbe. Ja. Und es gibt zum Beispiel einen Ort in der Nähe von mir, den Dalmatiner Grill, da esse ich immer Cevapcici und ich freue mich auch immer auf diese Cevapcici. Und augenblicklich habe ich so das Gefühl, man geht so essen und isst immer Ente süß-sauer oder ist immer dasselbe. Und genauso sind gerade ein bisschen die Theaterbesucher. Man hat so das Gefühl, alle kommen wieder, aber besuchen oder versuchen erstmal das Bekannte, also einen bekannten Geschmack wiederzufinden, um sich dann vielleicht wieder an die neue fränkische Küche oder was anderes zu trauen. Aber es ist tatsächlich gerade so ein bisschen so, also ich merke das auch, deswegen im Lieblingslokal ist gerade so schwer, weil ich tatsächlich nach diesen ganzen Kochorgien, die wir uns während der Lockdowns geliefert haben, erstmal so froh bin, dass ich überhaupt wieder wo essen gehen kann und morgens noch nicht weiß, was ich abends essen möchte. Und andererseits irgendwie halt, ja, wie soll ich sagen, esse ich dann, wenn ich immer essen gehe, aber dann doch in diesem bestimmten Lokalen was Ähnliches, um nicht zu sagen dasselbe Gericht. Ich gehe gerne in den Spice Bazaar, das fällt mir gerade ein. Mhm. Aber auch, weil es so nah am Theater ist und weil ich auch da wieder, wenn man draußen sitzt, es einen tollen Ort finde.
Eine Antwort, auf die ich besonders gespannt bin, Ihre Lieblingsmünchnerin oder Lieblingsmünchner, gern auch historisch.
Ui, da habe ich noch nie drüber nachgedacht tatsächlich. Also, ob ich eine Lieblingsmünchnerin oder einen Lieblingsmünchner habe. Also, ich kann das relativ einfach sagen. Also, als Kind mochte ich Karl Valentin. Und ich weiß noch, bei einem meiner ersten Münchenbesuche, da war ich vielleicht so 12, wo ich vor allen Dingen ins Deutsche Museum wollte, waren wir auch im Karl Valentin Museum. Und das fand ich super. Und ich bin auch immer gerne, wenn ich am Viktualienmarkt schaue, ich auch immer so ein bisschen nostalgisch auf die mit Blumen bestückte Statue.
Und hat sich die Begeisterung gehalten?
Ich sag mal so, sie entfacht sich gerade wieder neu. Wir machen in der nächsten Spielzeit, machen wir zusammen mit Claudia Bauer einen Abend über und zu und mit und für Karl Valentin. Und tatsächlich im Zuge dieses ganzen Unternehmens habe ich das so wieder, entdecke ich den gerade so ein bisschen wieder. Aber auch tatsächlich Liesel Karlstadt, die ja auf dem Bogenhausener Friedhof liegt. Und irgendwie, da gehe ich gelegentlich spazieren und das, da gehe ich auch immer vorbei. Also die beiden finde ich schon irgendwie sehr originell. Also vielleicht sind das meine LieblingsmünchnerInnen.
Mhm. Sie wurden geboren in Mülheim an der
Ruhr. An der Ruhr, ja, genau.
Wie haben Sie sich überhaupt mit dem Theatervirus infiziert?
Das war in Hannover bei einem Weihnachtsmärchen, einem Weihnachtsstück, Dornröschen. Und da gab es so einen Harlekin, der war dazu erfunden. Also ich habe tatsächlich Märchenplatten gehabt ohne Ende und kannte also natürlich auch Dornröschen auswendig und diesen Harlekin gab es aber nicht. Aber den fand ich besonders toll. Und wie das so ist, so Kinder verlieben sich ja so in so Figuren und diesen Harlekin, der war so für mich so, der hat mich so ins Theater gezogen. Und danach wollte ich immer wieder ins Theater und also über das Kinderstück. Deswegen finde ich das auch eine ganz wichtige, muss ich ganz ehrlich sagen, Errungenschaft, dass wir das weiterführen, immer einmal im Jahr, weil es gibt ja ganz tolle Orte in München, wo Kinder- und Jugendtheater gemacht wird. Deswegen, man muss da gar keine Konkurrenz aufmachen. Oder dass einmal so ein großes Theater so den großen Zauber macht, ja, also den dicken roten Vorhang aufzieht. Das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, um auch junge Menschen zu binden. Da wird man im Übrigen, ich sage das mal so ganz salopp, nicht nur für gelobt, sondern auch kritisiert, weil das natürlich einnahmetechnisch gar nicht so gut ist.
Mhm. Wie erleben Sie das Publikum, das Münchner Publikum generell? Also Sie kommen aus Basel. Sie haben mal den schönen Satz gesagt, Theater muss immer lokal sein, sich als kultureller Nahversorger, glaube ich, bezeichnet. Nachdem Sie ja jetzt doch auch einige Zeit hier sind, haben sich Ihre Erwartungen bestätigt oder haben Sie die Münchnerinnen und Münchner auch überrascht?
Na, was hat sich bestätigt in Zeiten der Pandemie? Das war ja nicht die Zeit, wo sich so viel ereignen durfte und konnte. Aber ich kann es vielleicht ein bisschen so mit der Zeit der Vorbereitung, knapp 2 Jahre, war ich ja immer wieder in München und habe Vorstellungen gesehen beim Vorgänger. Und ich fand das tatsächlich recht beruhigend, dass die Münchner doch ein sehr gelassenes Verhältnis haben. Also auch zu den Momenten, wo es ihnen nicht gefällt. Ja? Dann geht man im Zweifelsfall schon früher zum Franziskaner irgendwie, aber man ist nicht der Institution oder dem Theater als solches Gram. Also in Basel bekam man immer gleich Briefe, ich kündige das Abo und das geht so nicht und so weiter. Also es wurde immer gleich gedroht, wenn du mir nicht gefällst, dann aber, ja. In Wien war man immer so ein bisschen, wie soll ich sagen, persönlich verletzt. Nö. Und so. Und in München ist es einem nicht wurscht, sondern man sagt halt, ja, das war jetzt halt heute mal nix, aber ich freue mich aufs nächste Mal. Und das fand ich immer ganz tatsächlich auch in, also wir hatten letztens eine Vorstellung, die Unerhörten, und da ist es ja mit so einer Techno-Blas-Kapelle, nenne ich das jetzt mal. Und als ich da so reinschaute, war das ein wirklich überraschenderweise mal sehr viel älteres Publikum. Und ich habe nur irgendwie zu den Schauspielerinnen gesagt, nach der Vorstellung möchte ich gerne wissen, ob sie trotzdem oder ob getanzt wurde. Und sie sagten, nein, es wurde sofort getanzt. Also auch die haben getanzt. Mhm. Ja. Und das finde ich eigentlich immer so ein bisschen symptomatisch für München. Also man freut sich und man hat eine Freude an der Gaudi auch.
Wir sind gerade am Chinesischen Turm, am Biergarten am Chinesischen Turm vorbeigerollt. Sie haben vorhin ja schon Ihre Leidenschaft für die Biergärten ausgedrückt. Aber wie stehen Sie zu diesen Orten, an denen sich dieses Brauchtum dann so kulminiert? Ich glaube, zum Oktoberfest haben Sie auch eine besondere Beziehung,
ja,
oder?
Ja, also Oktoberfest habe ich vor allem als jüngerer Mensch sehr exzessiv gefeiert. Nein, also ich finde tatsächlich, es gibt ja immer so die sagen, oh nee, ich kann nicht verordnet feiern. Da muss ich immer sagen, naja, aber wir feiern doch immer verordnet. Also ich meine, Geburtstag, zack, Feier. Irgendwie halt Silvester, zack, Feier. Also es ist doch nie so, dass man sagt, jö, jetzt sind wir so spontan beieinander, machen wir rasch einen Kartoffelsalat und feiern ein bisschen. Also das ist ja nicht der Fall. Also es ist ja immer ein Anlass, der irgendwie, auf den man so hinfiebert. Und ich bin auch ein großer Freund des Karnevals, des Faschings, also ich komme ja so ein bisschen aus dem Rheinland. Ich finde es super. Also ich finde es super, wenn man sich so vornimmt, gemeinsam zu feiern. Und ich finde, dass jetzt gerade so in dieser Zeit nochmal dieser pandemischen Isolation ist ja genau das auch so zu kurz gekommen, dass man miteinander nicht nur was erlebt, sondern dass man miteinander einfach ausgelassen und emotional auch Quatsch macht. Eben halt, wie ich eben gerade sagte, eine Gaudi hat, das ist total wichtig. Und diese Ventile, die fehlen uns gerade so ein bisschen. Also mein Lieblingsbiergarten ist jetzt, die Welle, ist jetzt nicht der Chinesische Turm, sondern andere, aber ja, auch der ist schön. Und das hier liebe ich ja. Hier fahre ich ja jeden Morgen dran vorbei bei den Wellenreitern und finde das einfach super, dass so ein bisschen Bondi Beach in München einfach so unter einer Brücke stattfindet.
Haben Sie diese Form des Wassersports auch mal ausprobiert für sich?
Nee, dafür bin ich komischerweise zu alt. Surfen, das kam so, da war ich schon älter und ich hatte irgendwie Angst, mich zu blamieren. Es gibt ja so ein Alter, wo man das irgendwie so macht, ja. Irgendwie stellt man sich drauf und ich war dann aber schon irgendwie, wollte ein bisschen cooler sein und hatte Angst, dass ich mich völlig blamiere, ja. Und dann später muss ich ganz ehrlich sagen, ich bin aber auch nicht so Sportskanone Tom. Also ich kann ohne Sport auch leben.
Okay. Das wäre die nächste Frage gewesen, welche Sportarten Sie ausprobiert haben. Jetzt sind wir hier vor dem Haus der Kunst und es wird laut.
Also ich schwimme wirklich gerne. Also im Wasser fühle ich mich tatsächlich wirklich wohl. Also das, da kann ich auch ganze Dinge, also das ist Schwimmen, finde ich ja, ist ja nicht nur so ein, dieses Abwaschen von Problemen, ist es auch irgendwie so ein Durchackern von Problemen oder von Situationen. Ich finde, das ist immer so ein physischer und auch mentaler Reinigungsprozess.
Weil wir gerade am Haus der Kunst sind und jetzt gleich der Eingang zum P1 kommt, Ihre Form vom Nachtleben?
P1, da war ich, glaube ich, zweimal in meinem Leben drin und das ist auch schon sehr, sehr lange her. Nein, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das jahrzehntelang überhaupt gar nicht begriffen, dass das P1 im Haus der Kunst ist. Also das klingt jetzt völlig doof, aber ich dachte immer, also wenn man da abends hinkam, habe ich das immer ganz anders wahrgenommen. Also komischerweise, ja. Also den Eingang, die grundsätzliche Situation. Und wenn mir das jemand gesagt hätte, so du warst im Haus der Kunst, hätte ich gesagt, Quatsch. Ich bin lieber im Haus der Kunst, ganz ehrlich. Also tatsächlich in den Ausstellungen. Übrigens, diese Nebelausstellung fand ich ganz großartig von der alten, großen, japanischen Dame, der, also der Kunstszene?
Ich gehe davon aus, dass man sie ohnehin sehr oft in sehr vielen Museen antrifft. Oder habe ich da ein falsches Bild im Kopf?
Ja, also wir wollen es jetzt nicht übertreiben. Also ich versuche, also es ist ja immer so die Sache, wenn ich immer in Premieren bei anderen Vorstellungen, nicht im eigenen Haus. Im eigenen Haus schaue ich mir ja Proben an, also die Endproben. Aber wenn ich irgendwie zu Premieren das nicht schaffe, dann ist es immer so, dass man danach die Vorstellung mal so aufschiebt. Ja? Also immer so wieder sagt, so ja, das, ach nee, jetzt passt es mir aber gar nicht, ich komme dann nächste Woche. Und dieses irgendwie, dieses so Verschieben von Terminen, das ist immer so ganz verheerend. Also ich versuche immer zu den Eröffnungen zu gehen, weil dann hat man so einen Grund, dass es auch dann wirklich, ja, wie soll ich sagen, dass man hingeht und es nicht wieder so vor sich her schiebt.
Einen spannenden Aspekt fand ich, dass Sie auch ein Science-Fiction-Fan sind.
Ja,
stimmt
total.
Das?
Ja, absolut. Wahrscheinlich, weil Science-Fiction gibt, ist eine Form, die es nicht im Theater gibt. Also die Zukunft ist im Theater so, also da, das gibt immer wieder Versuche, aber das ist tatsächlich nicht so richtig, das ist nicht so richtig köstlich abbildbar. Also irgendwie, das braucht einen ein anderes Ausstattungsvolumen. Es gibt ja immer wieder Aufführungen, gerade auch in der Oper, die mit der, nicht nur Transzendenz, sondern auch mit dem Weltall so ein bisschen kokettieren, also als eben Situation oder als Bühnenbild. Aber wirklich Science Fiction im Theater gibt es tatsächlich nicht. Ja, nee, ich mag das. Wenn es gut gemacht ist, finde ich es großartig, ja.
Science Fiction gibt es ja von bis, also von komödiantisch bis zu ganz wild. In welchem Genre tummeln Sie sich da am liebsten?
Also, Kubrick, muss ich jetzt, glaube ich, nicht sagen, mag ich natürlich sehr. Ich fand aber auch Interstellar großartig, ja. Also ich muss mir jetzt nicht irgendwie, ich schaue mir aber auch den Trash an, sage ich ganz offen. Also wenn ich mich entspanne, schaue ich mir auch Picard an. Aber eigentlich ist das nicht das, was ich wirklich mag, ja. Ich mag schon das Große, also das wissen ja wahrscheinlich auch die Münchnerinnen und Münchner, ich mag schon das Epos gerne, also auch den längeren Theaterabend, der wirklich ausführlich erzählt. Und ich mag schon auch im Kino dann den Kinofilm, ja.
In München wird ja an vielen Stellen im Moment das München der Zukunft auch geschaffen. Also wir bauen eine neue Stammstrecke, es gibt eine Diskussion über Hochhäuser, es gibt die Diskussion über Konzertsäle. Glauben Sie, die Stadt ist auf einem guten Weg in die Zukunft?
Ja, das ist eine gute Frage, die Sie da stellen, die ich auch nicht beantworten kann, also abschließend schon gar nicht. Ich glaube, es gibt einen ganz entscheidenden Satz dazu. Ich glaube nicht, dass eine Immobilie, also eine Stammstrecke oder was auch immer, von mir aus auch das Konzerthaus, irgendwie ein Plädoyer für eine wie auch immer geartete Zukunft oder für einen Ruck in eine Zukunft ist. Ja? Ich glaube, das wird ja ein bisschen so gespeist von den damals, von den Olympischen Spielen, die aber auch natürlich nicht nur architektonisch ein Meilenstein waren, sondern die auch mit einem bestimmten Geist ausgestattet war. Also dieses, man sieht das ja gerade im Stadtbild Mythos 72, wir feiern das auch übrigens, wir im Theater machen auch einen tollen Abend dazu, irgendwie die Spiele müssen weitergehen, in München 72. Ich glaube, da gab es ja noch was anderes, da gab es ja noch eine Zeit, politisch wie gesellschaftlich hatte sich ein anderes, ein neues Deutschland herausgearbeitet, das sich auch tatsächlich darstellen wollte oder auch darstellen musste. Ja, also eben halt zu dem, was man hinter sich lassen wollte. Also die Frage, die Sie jetzt stellen, stellt sich München gut auf? Ich glaube, man darf es nicht bei der Stammstrecke, dem Konzerthaus und was war das dritte?
Noch was Hochhäuser. Genannt?
Hochhäuser. Also ja gut, das finde ich ein bisschen, also das finde ich ein bisschen kleinteilig, dass man wirklich, also 2022 immer noch diskutiert, ob die Häuser in München nicht höher sein dürfen als die Frauenkirche. Also du lieber Gott, ja. Also das finde ich wirklich, da muss man jetzt mal sagen, das geht ja gar nicht an. Das ist ja auch irgendwie halt in einer Stadt, wir können uns ja nicht alle ein Reihenhaus mehr leisten. Das ist doch ganz wichtig, dass man attraktiven und guten Wohnraum baut, auch in die Höhe. Ja. Also in einer Metropole wie München ist diese Diskussion, finde ich, gar nicht mehr. Also die ist gar nicht mehr zeitgemäß. Aber sonst finde ich halt so, die Schokoladenimmobilie löst nicht irgendwie einen nicht vorhandenen Plan.
Das ist ja die Frage, ist dieser Geist da? Erleben Sie den? Spüren Sie den? Oder vermissen Sie ihn manchmal?
Ja, ich vermisse ihn manchmal schon. Ich glaube schon, dass er da ist, aber er klumpt noch nicht oder er bündelt sich doch nicht so richtig. Also ich finde, es ist nochmal so, jeder parzelliert so für sich irgendwie und macht für sich so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein Festival auf der einen und anderen. Und ich glaube, man müsste es mal so ein bisschen so zusammenschließen, damit man eben, wie ich auch vorhin am Anfang unseres Gesprächs sagte, damit München so, also kulturell, auch international nochmal eine andere Adresse wieder wird. Das heißt nicht, dass es das nicht ist, aber ich finde, wir sind irgendwie, was unsere ganzen unterschiedlichen Feste und Festivals angeht, da könnte man noch ein Quäntchen zulegen, dass das irgendwie auch nach außen, nicht nur von uns, hier in der Stadt und in der Region, noch deutlicher wahrgenommen wird.
Mehr Wille zur Metropole vielleicht.
Das haben jetzt Sie gesagt.
Sie haben es aber für die Kultur ja auch schon häufiger angemahnt.
Ja, also das finde ich unbedingt. Ich finde, man muss ein bisschen deutlicher auch zusammenarbeiten oder anders gesprochen, sich zumindest punktuell oder an bestimmten Momenten einfach also zusammen irgendwie halt über das eigene Lokale hinaus reichen wollen. Ja.
Wir sind jetzt hier vor der Feldherrnhalle und dann schon sozusagen auf den letzten Metern zurück zum Residenztheater. Sie haben schon anklingen lassen in dem Gespräch, wie viel Sie von der Welt gesehen haben. Ich habe auch gelesen, Sie haben einen Wunsch, der offen ist, eine Frühstückspension in Kapstadt. Sie haben vorhin anklingen lassen, Sie haben eine zweite Heimat in Griechenland gefunden. Als Sie nach München kamen, haben Sie mal auf die Frage gesagt, wieso Sie Basel verlassen haben, weil Basel keinen Kopfbahnhof hat. München hat einen Kopfbahnhof. Ist München für Sie eine Station zum Umsteigen oder vielleicht zum Aussteigen und Ankommen?
Das ist eine lustige Frage. Nein, tatsächlich, der Kopfbahnhof hier ist ja gerade in einem sehr desolaten Zustand, um nicht zu sagen, in einem ruinösen. Also da muss ja erstmal wieder etwas entstehen, wo man tatsächlich einen Kopf zum Bahnhof findet. Ich glaube, man könnte es auch etwas weniger reisend ausdrücken. Basel, das Theater Basel, war immer so ein Durchlauferhitzer. Das hat wirklich die tollsten und kühnsten und auch wirklich interessantesten SängerInnen, SchauspielerInnen, TänzerInnen gesehen, wer da alles aufgetreten ist. Aber natürlich ist es, und das dürfen die Basler ja auch gar nicht böse nehmen, es ist aber nicht der Ort, wo man ankommt und wo man wohlmöglich, wie sie sagt, bleibt. Ob ich in München bleibe oder nicht, das weiß ich nicht. Das hängt ja nicht nur von mir ab, sondern es hängt ja davon ab, ob das, was wir hier als Team zusammen machen, ob das gefällt, ob das irgendwie eine Zukunft haben kann. Ich für meinen Teil kann nur sagen, ich hatte das nie, ich hab sowieso nie strategisch in meinem Leben gedacht, aber ich hatte das nie auf meinem Plan, dass ich nach München zurückkommen würde, aber als sich diese Möglichkeit geboten hat, war ich darüber sehr glücklich. Also ich bin hier schon sehr gerne und ich möchte es einfach so ausdrücken, meine Arbeit hier vor Ort ist auch nicht beendet. Also beendet vor allen Dingen dadurch, dass wir diese Pandemie hatten. Also wir sind noch nicht an einem Punkt, wo ich jetzt dächte, ach, das haben wir schon gemacht und das haben wir schon gemacht. Also wir sind immer noch, habe ich das Gefühl, so am Anfang.
Ein wunderbares Schlusswort. Wir sind an einem Punkt, nämlich genau wieder dort, wo wir losgefahren sind, vor Ihrem wunderbaren Theater.
Das nennt man Rundreise, ne?
Ich bedanke mich.
Ich danke Ihnen für die schöne Fahrt.
Danke
Simon.
Danke.
Ich bin beeindruckt über die, wirklich durch die Lücken. Wow. Wie oft haben Sie das geübt?
Kommt von selber.
Das kommt von selber? Na, Sie haben ein Augenmaß.
Naturtalent. Wir sagen auf jeden Fall auch Danke.
Dankeschön.
Simon. Das war der Dramaturg Andreas Beck. Und das war München persönlich für diese Woche. Alle anderen Folgen finden Sie auf sz.de/podcast. Die nächste Folge von München persönlich erscheint in 2 Wochen. Danke fürs Zuhören.